Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so. Okay, Per, ein Spieler, der für Portland gespielt hat und für die Atlanta Hawks. Portland und die Atlanta Hawks.
Mm. Es ist ein schöner Versuch, mich morgens aus.
das ist jetzt die ultimative Arschloch-Aktion.
Einfach nein, putting gar nicht.
Per Günther on the spot. Ich möchte nur die Hörer kurz mit hinter die Kulissen führen, weil Per und ich verbringen derzeit unser gesamtes Leben gemeinsam. Wir sehen uns mehr wahrscheinlich als so manche Ehepaare. Und dementsprechend brauchen wir auch immer Aktivitäten in unserer Downtime. Und unsere Go-To-Aktivität aktuell ist das Immaculate Grid von Sports Reference, beziehungsweise von Basketball Reference, wo man Spieler finden muss, die für beide Franchises gespielt haben, die möglichst unbekannt sind. Mhm. Ich habe jetzt den unfairen Vorteil, dass ich, bevor der Podcast losging, schon hier saß und nachgedacht habe. Und ich glaube, ich habe einen guten Namen. Ich glaube, ich habe jemanden. Patty Mills.
Oh, der war bei Atlanta. Den habe ich.
Der war ganz, ganz kurz bei Atlanta. Ich hoffe, er hat auch für sie gespielt. Ich weiß, dass er im Kader war, eine Zeit lang. Ich gebe es jetzt ein. Ich sage den Hörern gleich, eine möglichst niedrige Prozentzahl ist das, was man haben möchte. 1%.
Das ist immer ein starkes Bild, wenn man reinkommt und man selber was Geiles macht, was man selber vorbereitet hat. Das lieben die Leute.
Ja, ich meine, irgendwann muss ich auch mal was für mich tun. Herzlich willkommen zur Abteilung Basketball. Es ist der 29. Oktober 2025. Auf der Frontpage von Basketball Reference ist gerade Paul Zipser, sehe ich. Egal, müssen wir später rausfinden, wieso. Wir sind einige Wochen jetzt in die Euroleague und ich will gleich noch zu einem Gimmick kommen, aber bevor wir zu diesem Gimmick kommen, müssen wir erstmal die Newslage abhandeln, denn wir hatten mit Abteilung Europameister, Abteilung Basketball, noch nicht die Möglichkeit zu reagieren auf mit Sicherheit die größte News, die den FC Bayern Basketball betraf in der letzten Woche, nämlich die Nachverpflichtung von Spencer Dinwiddie. Wir haben ihn gestern schon in der Halle gesehen, er kam zum dritten Viertel gegen Real Madrid, hat die Rückkehr der Bayern, das Comeback angeführt, mental von der Bank aus. Er war danach bei den Spielern im Mittelkreis, hat abgeklatscht. Per, deine vielleicht ersten Eindrücke zu dieser Verpflichtung und wie sich das jetzt anfühlt mit so ein paar Tagen Abstand?
Ja, das ist witzig, weil ich kann es quasi nicht mal separieren von dem Spiel, was wir gestern gesehen haben. Also wer die erste Halbzeit Bayern München gegen Real Madrid gesehen hat, der befand sich vielleicht, wenn er es mit den Bayern hält, in einem leichten Panikzustand und hat sich quasi die Sekunde herbeigewähnt, dass Spencer Dinwiddie endlich dieses Trikot, dieses Leiberl sich anzieht. Einfach, die Bayern machen in 4 Spielen hintereinander, ich glaube 69 Punkte im Schnitt, kriegen zu Hause von Kaunas und danach von Olympiakos einmal 28, einmal 25, verlieren in Berlin gegen eine Mannschaft, die wir jetzt nicht mehr unbedingt in das Verhältnis setzen zu den Alba-Berlin-Mannschaften von vor 5 Jahren. Und du hast das Gefühl, wir haben uns sehr kurz im Auto unterhalten und wir hatten, es fiel dieses Wort, Bayern München ist so ein bisschen Kader mit 11 8 Männern. Und dann brauchtest du irgendwie was. Du brauchst ein Element. Du brauchst erstmal jemanden, der sich de facto einfach nur Würfe kreiert, aber du brauchst auch jemanden, der ja einfach vielleicht auch eine andere Attitüde wieder mitbringt, eine Leichtigkeit mitbringt, ein Selbstbewusstsein mitbringt, eine Ausstrahlung mitbringt, auch was für den SAP, ein Glanz, all diese ganzen Sachen. Und wie gesagt, nach der ersten Halbzeit, nachdem du 10-0 gestartet bist, mit einem Blitzstart bei der Rückkehr von Joe Vogtmann, und dann trotzdem kurz vor Pause 17 hinten warst, also 27 Punkte gegen eine, ja, trotzdem noch Pedestrian, also eine nicht überragendes Real Madrid abgegeben hast, saßen wir da und dachten, okay, wenn Spencer Dinwiddie und am besten 2 oder 3 Spencer Dinwiddies hier nicht gleich durch die Tür kommen, dann wird's eine sehr, sehr lange Euroleague-Saison für die Bayern. Und dann geschah irgendwas Magisches und jetzt, deswegen sitze ich jetzt nicht mehr hier und zähle die Sekunden runter, bis er endlich durch die Tür kommt. Aber sie werden ihn immer noch brauchen. Sie brauchen ihn de facto für Shot Creation, sie brauchen ihn für Ausbrüche, sie brauchen ihn für Spektakel. Sie brauchen ihn vielleicht sogar, ich meine, sie brauchen alles mögliche andere. Sie brauchen Pace und sie brauchen eben dieses schnelle Spiel und sie brauchen viele Dreierversuche und so weiter. Aber ich glaube, er ist eine Euro-Verpflichtung. Ich glaube, er wird recht schnell funktionieren. Er ist jemand, der crafty ist, der nicht nur über Speed kommt, der so mit Winkeln arbeitet und allem so alles mögliche Handwerkszeug mitbringt. Das ist eine super Verpflichtung. Bayern braucht ihn und lasst es uns angucken.
Wir haben es ja gestern in der Live-Übertragung schon angesprochen, das Suchen nach Lösungen, das verzweifelte Suchen nach Lösungen bei Gordon Herbert hat vielleicht insofern ein Ende, als dass Spencer Dinwiddie vieles von dem übernehmen wird, was jetzt gerade Spieler machen, die eigentlich in dieser Rolle nicht gecastet sind. Wir haben über Andy Obst geredet, er hat einen fantastischen Start individuell in diese Euroleague-Saison. Er läuft 24% seiner Possessions als Pick-and-Roll-Ballhändler. Das ist für Andy Obst ein absurder Wert, also zu hoch tatsächlich auch wenn man ihm mehr Verantwortung am Ball geben möchte. Ist es zu viel, hat man auch gemerkt in den vergangenen Spielen. Gestern wurde er mehr oder weniger rausgenommen von den Madrilenen, wurde immer wieder als Ziel auch von einer Box-and-One-artigen Defense gesucht und dementsprechend hat er das gemacht, was man dann als Spieler, der weiß, was los ist, tut. Nämlich er hat sich in die Ecke verzogen und den Platz freigemacht für seine Mitspieler. Obst läuft wahnsinnig viele Isolations. Das ist natürlich etwas, du hast es gestern schon im Kommentar gesagt, was sich ein Spieler auch insgeheim vielleicht so ein bisschen wünscht, wo sich so ein Shooter auch sagt, ja klar kann ich das und er macht es auch gar nicht schlecht, aber ich finde zu diesem Zeitpunkt der Saison einen solchen Spieler wie Spencer Dinwiddie mit dem Profil, das der Spieler hat und dem Profil, das das Team aktuell benötigt, eine sensationelle Nachverpflichtung. Ich finde es tatsächlich, ich war überrascht davon, dass ein solcher Spieler mit diesem Namen und mit dieser Vita zum jetzigen Zeitpunkt noch verfügbar ist für den FC Bayern Basketball. Und das führt uns zu dem Part, wo man dann so ein bisschen den Realitätscheck anwerfen muss. Denn wir sind, wie wir von Moritz Wagner erfahren haben, alles Zweifler, alles Hater. Spencer Dinwiddie in den vergangenen Saisons. Letzte Saison 79 Spiele für die Dallas Mavericks, die Saison davor 76 für Brooklyn und die Los Angeles Lakers, in der Saison davor 79 für Dallas und Brooklyn. Die gute Nachricht daran ist schon mal, er war die letzten Jahre nicht verletzt. Dennoch, Per, hat er körperlich schon einen merklichen Schritt zurück gemacht. Ist der Schritt zurück zu groß oder ist die Euroleague mit etwas weniger Athletik, mit etwas weniger Tempo jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen?
Das wird er uns zeigen. Ich weiß nicht, ob du schon ein Gefühl dafür hast oder ich weiß nicht, was deine Quote ist von NBA-Guys oder NBA-Fringe-Guys zu beobachten und dann zu prognostizieren, was sie in der Euroleague tun. Ich glaube, das ist unglaublich schwierig, weil wir haben auch alles Mögliche gesehen. Also wir haben dieses Crafty-Spiel funktionieren sehen, wir haben auch dieses Crafty-Spiel, also dieses handwerklich dominierte Spiel, aber auch nicht funktionieren sehen, weil die Enge dann einfach die Räume einfach enger sind. Und wir haben auch das super athletische funktionieren sehen, wir haben aber auch einfach nur das super athletische, wie ein Dennis Smith Jr. oder sonst wer, auch einfach gnadlos scheitern sehen. Also es gibt noch nicht so richtiges keinen richtigen Anhaltspunkt, aber ich glaube einfach, genau wie du sagst, der Fit ist so gut, dass Spencer Dinwiddie eben die Schlüssel vom FC Bayern auch sehr, sehr früh in die Hand bekommt. Und dann wird er Dinge tun. Dinge werden geschehen, so wenn Spencer Dinwiddie in Europa Basketball spielt. Das ist einfach so. Und das reicht schon. Er muss nicht, also München braucht ihn im Zweifel für mich nicht als den, der jetzt konstant 18 macht, sondern sie brauchen ihn im Zweifel, dass er mal 25 macht. Und genau das reicht, dass sie ein Auswärtsspiel, keine Ahnung, gegen eine der schwächeren Euroleague-Mannschaften gewinnt. So. Und das hat er. Ich mag das auch, dass er nicht noch jetzt monatelang dem NBA-Traum hinterhergerannt ist und dann erst gekommen ist, nachdem er wieder 4 Monate kein Spiel gemacht hat. Der hat sich ganz normal auf die NBA-Saison vorbereitet, hat Preseason-Spiele in der NBA gespielt und ist jetzt quasi Recht früh hat er sich wohl auch geäußert, dass er Bock auf die Marke, Bock auf die Stadt hat. Und das, finde ich, sind alles, glaube ich, schon Indikatoren für mich, dass sie dafür sprechen, dass es eine super interessante Geschichte wird.
Es gibt für mich immer so ein paar spielerische und statistische Indikatoren. Eye-Test, wenn man nur auf die Art und Weise spielt, guckt, wie Spencer Dinwiddie spielt, dann sehe ich den Fit als sensationell an. Ich glaube, Spencer Dinwiddies Spiel ist eins, das sich extrem gut in der Theorie übersetzen sollte in die Euroleague, weil er eben noch nie wirklich von seiner Athletik gelebt hat. Klar hatte er vor seinem zweiten Kreuzbandriss 2020 so einen gewissen ersten Schritt, so einen gewissen Burst bei den Brooklyn Nets. Den hat er mittlerweile nicht mehr auf die gleiche Art und Weise. Aber das große Problem, auch in der vergangenen Saison, war nicht unbedingt seine Offense. Das große Problem war, dass er defensiv nicht mehr die Fußgeschwindigkeit hatte. Und wenn der Court kleiner ist und die Spieler auch im Schnitt deutlich weniger athletisch, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung Nummer eins für mich. Gute Voraussetzung Nummer zwei, etwas, auf das ich seit einiger Zeit achte, auch das ist kein sicherer, kein Prognostizierer von Erfolg in der Euroleague, aber ist bei solchen Spielern mit diesem Profil Midrange-Shooting. Und in den letzten Jahren, Spencer Dinwiddie, vergangene Saison für die Dallas Mavericks aus der Distanz von 10 bis 16 Fuß, also Mitteldistanz, das ist dann, glaube ich, sogar aus der Ecke könnte es vielleicht sogar schon Dreier-Range sein in der Euroleague, ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall Midrange bis lange Zweier, 45,8%. Das meiste davon off the dribble, also aus dem Dribbling. Genau das, was die Bayern also jetzt brauchen. Jemanden, der mit Ball in der Hand sich selbst den Wurf kreieren kann, von der Dreierlinie, gerne auch mal aus der Mitteldistanz. Er ist kein Spieler, der dauerhaft zum Korb durchkommt. Er hat keine hohe Frequenz von Abschlüssen am Ring. Wer weiß, vielleicht ist auch das anders in der Euroleague, wenn die Verteidiger einen Schritt langsamer sind. Wenn er das noch mitbringen kann, dann ist es eine absolut überragende. Dann ist es eine 10 von 10. Es ist für mich jetzt schon, Stand jetzt, ohne dass wir ihn einmal haben spielen sehen, ist es eine 10 von 10 Verpflichtung, was nicht heißt, dass es unbedingt funktionieren muss. Aber die Saison mit einem solchen Spieler am Leben zu halten, die Hoffnung, dass da noch deutlich mehr geht, als man vielleicht annehmen konnte nach diesen ersten Euroleague-Wochen, ist für mich jetzt gegeben, weil du diesen Spieler reinholst.
Ja, und wie wichtig ist es dafür dann noch, dass du dieses Spiel gestern gewonnen hast? Oder also der Saisonstart in der Euroleague fühlt sich also fast auf den Kopf gestellt an. Also gerade weil dieses Mailand-Spiel hast du gewonnen, aber das war auch zumindest mal sehr, sehr hässlich nach außen hin. Du machst 64 Punkte und schlägst Mailand damit noch, weil sie nur Mitte 50 machen. Und dann geht dir deine Offense weiter völlig abhanden. Du hast aber jetzt irgendwie, Stand heute, ein schwieriges Auftaktprogramm gehabt. Also du hast schon Olympiakos gespielt, schon Pana gespielt, schon Real gespielt, egal in welchen Verfassungen die jeweiligen Mannschaften zu dem Zeitpunkt waren. Du hast zwar viele Heimspiele gehabt und trotzdem bist du mit 3-4 im Soll und jetzt quasi kommt der große Zampano und du hast vielleicht sogar aus dieser Halbzeit wirklich noch was gefunden, was auch die Spieler, die jetzt noch da sind, beflügelt. Also ich hätte, das war eins der Spiele gestern, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in der Halle war, wo ich mir so sicher war, dass eine Mannschaft tot im Wasser liegt und auch wirklich substanzielle Probleme hat. Die Körpersprache kurz vor der Halbzeit war desaströs. Vor allen Dingen in der Kombi, wenn man das schon eben gesehen hat, dass sie in zwei, drei Spielen zu Hause die das Seil losgelassen haben und sich dem ergeben haben. Von daher fantastische Performances als Mannschaft. Individuelle, wir haben Oscar da Silva gestern zu Recht gepreist. Jessop hatte ein paar Momente. Isaiah Mike gestern mit einem Career-Game. Es gab wieder diese Ansätze mit einem Pick and Pop, Joe Vogtmann, es wurde schneller gespielt, es gab lange Outlets, es wurden Steals generiert und so weiter. Also es war schon, hat irgendwie das ganze Gefühl ist verändert. Also von gestern Panik in der gegen Viertel vor neun zu wer weiß, wo diese Reise jetzt noch hinführt.
Wir haben natürlich immer noch so ein bisschen, und das wird auch gleich das Gimmick sein, aber wir haben immer noch so ein bisschen Small Sample Size Theater, wie man es...
Aber können wir, bevor wir zum so Gimmick gehen, noch einmal auf Real Madrid draufschlagen? Aufs,
bevor wir draufschlagen? Darf ich sogar noch mal eins vor, einschieben? Bevor wir auf Real Madrid einschlagen, möchte ich nämlich noch auf die Bayern kurz... möchte ich kurz die Bayern... den Kader mal kurz beleuchten, der Zustand, es ist noch alles statistisch vielleicht nicht von dem Impact, den man haben möchte, um es zu 100% für die Bewertung heranzuziehen, aber es sind so Zahlen, die mal ganz interessant sind, zu Beginn einer Saison im Kopf zu halten. Es gibt aktuell 3 Spieler bei den Bayern, die ein positives On-Off-Net-Rating haben. Was würdest du schätzen, welche 3 das sind?
Also es muss Oscar da Silva sein.
Ja.
Isaiah Mike, ich spiele zwar lange, aber den nehme ich trotzdem mal, auch wenn er...
Es ist Isaiah Mike, ja, 2.
Und dann wäre es jetzt zu leicht, wenn es Andi Obst wäre.
Aber es ist Andi Obst.
Ist es Andi Obst?
Ich sag dir die Zahlen. Andi Obst hat ein On-Off von plus 2,7. Also das Team ist mit ihm auf dem Parkett 2,7 Punkte über 100 Ballbesitze besser als der Gegner. Das ist für einen Starspieler ein sagen wir mal, durchschnittlicher Wert. Isaiah Mike.
Okay, aber wobei man sagen muss, es gibt beispielsweise auch Mike James Starspieler, wo der gefühlt die ganze Karriere immer plus minus null ist. Und wir wissen immer nicht, was das bedeutet. Aber ja.
Genau, weshalb ich ja auch der Meinung bin, dass Mike James vielleicht nicht so ein Starspieler ist, wie alle meinen. Aber egal. Ja. Isaiah Mike hat ein plus minus on-off Netrating von plus 8,3. Das ist sehr, sehr gut.
Ja.
Oscar da Silva ist bei plus 30,0. Oscar da Silva hat in einem Team, das ein Netrating, ich glaube, von minus 12 hat aktuell, vielleicht ein bisschen besser, minus 10 wahrscheinlich seit gestern, ein On-Off von plus 30. Die Bayern sind 30 Punkte besser pro 100 Ballbesitze, wenn Oscar da Silva auf dem Parkett steht.
Ja, aber das, also um ehrlich zu sein, das ist nicht nur so für nur eine kleinere Sample-Size, weil es wenig Spiele sind, sondern weil er auch manchmal einfach kurze Stints hat, in denen er brutal gut ausgesehen hat und sofort Impact hatte, sei es diese Offensiv-Tip-Out, sei es einfach die Finishes, die er bekommen hat. Gestern war er ein paar Mal tatsächlich einfach gut gefunden, auch in diesen spanischen Pick-and-Roll-Situationen. Ja, er sieht, keine Ahnung, er hat defensives Highlight sowieso immer dabei. Also, und nochmal, wir haben es auch das wieder, eben auch auf der 4. Also es funktioniert gerade in diesen Lineups, die man sich anguckt und wo man denkt, boah, das sieht jetzt wieder sehr, sehr krumm aus, irgendwie mit Gabriel auf der 5 und das Silva auf der 4, da hast du ja quasi gar kein Shooting von außen. Wenn du dann noch einen Jovic auf dem Feld hast, der auch nicht wirft, dann wird es auf einmal irgendwie, denkst du, wie soll das funktionieren? Und trotzdem hat sogar diese Minuten funktioniert, auch wenn er dann eben in seiner Paraderolle gestern das Spiel beendet hat auf der 5, als Smallball 5er, da sich auch wirklich aufgerieben hat gegen Walter Tavares. Ja, es freut mich. Ist einfach super zu sehen, jemand, der so hart spielt jetzt und irgendwie seine persönliche Leidenszeit, würde ich das mal nennen, vorbei ist.
Real Madrid, Per, das neue Mailand, das zweite Mailand, wo man jedes Jahr auf den Kader guckt und sich vor der Saison denkt, ja, also das ist wieder von der Liste der Spieler, die da spielen, ein Top 3, Top 4 Kader, kommt vielleicht nicht ganz ran an Olympiakos, an Panathinaikos, aber sollte schon da oben sein, stehen jetzt bei 3 und 4 und brechen in einer zweiten Hälfte nach einer 13-Punkte-Führung zur Halbzeit völlig auseinander gegen den FC Bayern Basketball. Hau drauf!
Also ich würde gerne auf eine Sache schon mal draufhauen. Aber für mich ist es insgesamt einfach so ein halber Umbruch. Es ist kein halber Umbruch und es ist einfach sowas. Sie wissen, sie brauchen frisches Blut. Sie holen auch Spieler, die meiner Meinung nach sehr gut sind und auch Real Madrid angemessen, wie beispielsweise Trey Lyles, der gestern noch ein gutes Spiel gemacht hat, wie ein Theo Maledon. Aber sie ziehen es dann nicht durch. Lukas Feldhaus hat mir eine Sache noch geschickt, so brachial nicht im Kopf habe. In den letzten, hier sind die Wurfquoten von Sergio Yui. in den letzten sieben Jahren. Sieben Jahren. Nicht die letzten zwei, sondern in den letzten sieben. Er schießt in den letzten sieben Jahren 30% Dreier und 37% Zweier. Mhm. Das heißt, der trifft einfach 33% aus dem Feld. Für sieben Jahre. Und ich weiß, er hat den Titel geholt. Aber von mir aus, lass ihn dann einfach auf der Bank und warte, bis 4 Sekunden auf der Uhr sind und du hast einen Einwurf Seite. Und dann gib ihm den Ball. Oder, keine Ahnung, lass ihn einfach irgendwo mal einen Game-Winner versuchen, einfach, aus Spaß. Aber er kann nicht genauso viele Minuten spielen wie der neue französische Point Guard, den du holst, der letztes Jahr 17, 18 Punkte in der Euroleague gemacht hat und kann auch nicht genauso viel spielen wie ein David Krämer oder wie in diesen Pool geschmissen werden von Abaldis und wie sie alle heißen, die alle 15 Minuten spielen oder 16 Minuten spielen. So, da kann er nicht drin sein. Aber er ist da drin. Und er macht wieder diese komischen Dinge. Und jetzt nimmst du Capazzo aus dieser, der ein bisschen abgebaut hat, aber aus dem du jetzt in dieses unangenehme, ich pack den jetzt, er ist irgendwie zu gut für ein Backup, aber nicht mehr gut genug, um Real Madrid oder vielleicht nicht mehr gut genug, um der große Real Madrid Allesmacher zu sein und steckst ihn jetzt in diese, mit 34 das erste Mal in Europa in diese Backup-Rolle und er rutscht auch in dieses 20-Minuten-Fenster, verliert da sein Mojo und aber Maledon ist da noch nicht irgendwie, die Rolle ist nicht groß genug, um das Zepter zu übernehmen und du hast auf allen möglichen Positionen dieses komische, diese Zwischenlösung und so, boah, das ist, da wird's mir schon wieder ganz, dann da schüttelt's mich schon wieder, wenn ich das sehe.
Es gibt auch sehr merkwürdige Spielerprofile, wie ich finde, Rollenprofile in dieser Mannschaft, die ich, keine Ahnung, also es ist nicht ungewohnt, dass du in einer Mannschaft so einen, ich nenne es jetzt einfach mal, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber dass du in einer Mannschaft einen so Carsten Tadda hast, ne, der sich aufopfert in der Defensive, der rennt wie ein Blöder, der unangenehm ist, der vorne nicht unbedingt einen Wurf braucht. Es ist ungewöhnlich, wenn du 4 von diesen Spielern hast. Wenn du 4 Spieler hast, die 20 Minuten spielen und irgendwie 3 Würfe nehmen. Du hast Alberto Abalde in der Mannschaft, der spielt 18 Minuten, nimmt 3 Würfe pro Spiel. Dann hast du einen David Krämer, der hatte jetzt bislang, also gestern hat er nicht viel gespielt, seine Minutenzahl ist jetzt dementsprechend auch abgerutscht, aber spielt über eine Viertelstunde im Schnitt, nimmt irgendwie 3 Würfe pro Spiel. Dann hast du einen Andres Feliz, der gestern nicht dabei war, der auch 17 Minuten spielt, auch 3 Würfe nimmt. Also du hast da Spieler teilweise, die zusammen in Lineups auf dem Parkett stehen, wo alle 3 wissen, okay, wir dürfen hier keinen Wurf nehmen. Oder wo es zumindest den Eindruck macht von außen, die sollen unter keinen Umständen werfen. Und es ist dann immer Tavares. Es ist, wenn Hezonja auf dem Parkett ist, es ist immer Hezonja. Was schon Wahnsinn ist, ne? Hezonja ist ein qualitativ extrem hochwertiger Spieler. Vom individuellen Talent her vielleicht der beste Euroleague-Spieler, den es gibt. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass in einem Gefüge, in einer Mannschaft, wo du so viel Top-End-Talent hast, so viele hochtalentierte Basketballspieler, es eine gute Losung ist, dass wann immer der Typ auf dem Parkett ist, ist einfach egal, was die Wurfqualität ist, Mario Hezonja nimmt den Wurf. Das muss doch auch psychologisch was machen mit den anderen Spielern, die da mit draufstehen.
Ja, es ist so schwierig. Es ist wirklich ein Enigma. Ich bin da bei dir. Dann hast du aber auch noch für mich einfach massive, also einfach Spieler, die für mich nicht passen. Garuba, ich weiß nicht, was ich mit dem Garuba machen soll. 22 ist für mich eine der größten Enttäuschungen, die ich so gesehen habe. Nochmal, die Garuba-Kombi mit Alberto Diaz 22 bei der Europameisterschaft, was sie defensiv abgerissen haben, dachte ich, die sind von einem anderen, also gerade Garuba ist von einem anderen Planeten. Er ist für mich nie, ich habe nie mehr, sehe ich ihn und habe das Gefühl, wow, da ist ja ein Defensivspezialist, wirklich jemand, der den Gameplan des Gegners zerstört für ein paar Minuten. Das ist nicht mehr existent. Und offensiv weiß ich nicht, was er ist. Ist ja für mich gar nichts. Und dann trotzdem spielen sie letztes Jahr in der ACB eine historisch gute Saison, die wir irgendwie gefühlt nicht mitbekommen. Aber seit den 80er Jahren hat irgendwie keine Mannschaft, was sind sie gegangen? 38 und 5 oder so. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Ich weiß, dieser Umbruch ist nicht mutig genug, ist nicht groß genug. Die werden Was würdest du jetzt sagen? Das kommt jetzt dein Gimmick, aber das ist ja quasi schon die Überleitung. So, was glaubst du, wenn du jetzt beantworten müsstest, wo Real Madrid endet nach der regulären Saison? Was würdest du sagen?
Würde sagen, sie sind unter den Top 8, einfach nur per Default und verlieren eine Erstrundenserie relativ deutlich gegen...
aber sie sind dann, wenn sie unter den Top 8 sind, sind sie näher an 8 als an 1 offensichtlich.
Ja, sie sind näher an 8 als an 1 für mich.
Also 6 bis 8.
Wieder.
Würdest du dich auf 6 bis 8? Oder bist du
6 bis 8? Ich würde sagen 6 bis 10. Ich glaube, sie sind wieder in einem ähnlichen Fenster wie letzte Saison, was dann auch schlussendlich verdeutlichen sollte, dass diese Mannschaft im Kern nicht mehr zusammen funktionieren kann. Dass man etwas Fundamentales ändern muss. Weil ich sehe nicht, woher der Umschwung kommen soll aktuell. Du kannst Hezonja natürlich noch mehr Minuten geben. Ne? Du kannst, Hezonja spielt jetzt 22. Auch das wieder so eine Frage. Ne? Wir hatten ja in der Vergangenheit diese Rotationen, wo er und Musa sich im Prinzip den Platz auf der 3 geteilt haben manchmal. Jetzt ist Musa nicht mehr da. Jetzt hast du Hezonja immer noch bei 22 Minuten. Und in diesen 22 Minuten wird er jeden Wurf los, den er irgendwie kriegen kann. Wäre es besser, wenn der 30 spielt und dafür sagt man ihm, hey, schau doch mal ab und zu, ob du vielleicht noch einen Pass findest oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, diese Offensive ist fundamental gebrochen. Die Defensive wird eh immer gut sein, weil du Edi Tavares in der Mitte hast. Das ist Edi Tavares in der Defensive, auch wenn die Füße mittlerweile langsamer sind. Wir haben gestern gesehen, dass gerade Isaiah Mike ihn gerne und häufig attackiert hat auch. Aber wenn der auf dem Feld steht, dann hast du eine Top 5 Defensive in der Euroleague. Ende. Und dann heißt es, du musst ja nur eine halbwegs funktionale Offensive bauen, damit diese Mannschaft unter den Top 10 landet. Und ich glaube, für halbwegs funktional ist der Kader gut genug, auch wenn man keine wirklich befriedigenden Lösungen findet.
Ich höre dich. Okay, alles klar. Geklärt.
Alright. Aber gute Überleitung tatsächlich zu meinem Gimmick. Denn wir hatten in der vergangenen Woche ein für mich wichtiges jährliches Ereignis, und zwar die Zeitumstellung. Und ich meine nicht die Zeitumstellung, nicht die Stunde, die sich verändert, sondern die Zeitumstellung. Ich habe einen nicht genauer definierten Moment im Jahr, wo bei mir statistische Zeitumstellung stattfindet. Wo ich meine alten Spielvorbereitungen nehme und dann sage, okay, jetzt ist es langsam Zeit, nicht mehr die Statistiken der Spieler und Teams vom letzten Jahr zu verwenden, sondern schon mal die aktuellen Stats zu verwenden. Und es ist immer ganz interessant, weil man nicht genau weiß, ist das jetzt schon genug Zeit, die vergangen ist, um wirklich anhand dieser Stats Rückschlüsse darauf zu ziehen, was in einem Spiel passieren wird oder nicht. Und deswegen, weil ich mich mit der Frage nicht mehr beschäftigen möchte, werde ich die jetzt einfach an Per Günther übergeben. Ich habe ein kleines Gimmick geklaut. Geklaut vom Mismatch-Podcast, damals noch mit Chris Vernon und Kevin O'Connor. Und zwar ist dieses Gimmick, ist das echt, ist das fake oder wir wissen es noch nicht. Und ich fange jetzt mal mit ganz basic Stats an. Wir fangen ganz basic an und ich habe dann ein paar Kategorien, ein paar Fragen und dann schauen wir mal, wie tief wir reingehen und wie wir es zeitlich schaffen. Die erste Statistik ist as basic as can be und trotzdem ist es wahrscheinlich die am Ende wichtigste Statistik im Basketball. Hapoel Tel Aviv, 5 Siege, 1 Niederlage. Per, ist das echt? Ist das fake? Wir wissen es nicht.
Also es ist echt. Es ist nicht 5-1 echt, aber es ist top 6 echt. Ja, ich glaube schon. Es ist die Mischung aus dem guten alten erste Saison-Hype. Da muss man sehr vorsichtig sein. Wir haben auch darüber gesprochen. Es passiert alle in der BBL beispielsweise, alle Jubeljahre. Trier kommt in die Liga. Trier macht einen Freudentanz. Trier gewinnt aus den ersten 5 Spielen. Es ist eigentlich immer der 4-1-Rekord.
Rostock kommt in die Liga.
Heidelberg kommt irgendwann dann. Es ist immer so, es gibt dieses Phänomen der ersten 5 Spiele in der neuen Liga. Alles, wo alles einfach, das gibt Ekstase pur. So. Und dann flacht es ab. Aber der Kader ist einfach, Micić hat uns ein bisschen, also zumindest mir ein bisschen meine Worte geknüllt zu einem kleinen Ball und dann mit einem Lederriemen versehen und mir den so wie so ein Gagball umgeschnallt. Und ja, also keine Ahnung, das ist einfach ein Kader, der, wo du hast einfach 1000 Euroleague-Spieler und du hast einfach einen guten Coach und du hast eine Organisation, die klickt und du hast überall rum noch nicht Kader, die nicht gefestigt sind. Und deswegen glaube ich, dass die Mannschaft auf Playoff-Kurs ist. Sie sind nicht erster, Position erster, wo Siegquote von 80% gut, aber die sind gut.
Ja, sie haben die beste Offense aktuell in der Liga. Nach 6 Spielen 123,8 Offensivrating. Das ist sogar nochmal ein Stück über dem, was die Bayern letztes Jahr da produziert haben. An dem Ende haben Monaco geschlagen, Paris, Valencia, Efes und Barcelona. Also auch einige sehr echte Teams mit dabei. Und Shoutout an Vasile Micic. Aktuell 16,5 Punkte bei 45,5% von der Dreierlinie. Nah an der 50-40-90 Saison bis hierhin. Also Hapoel Tel Aviv sieht sehr gut aus zu Saisonbeginn, aber das war nur basic. Wir bleiben noch relativ basic und wir gehen weiter zu Anadolu Efes Istanbul, wo ich aktuell ein Defensivrating von 120,8 sehe. Die drittschlechteste Defensive der Liga. Sie stehen bei einem Netrating von minus 5,9. Per, ist das echt, ist das fake oder wir wissen es nicht?
Das ist fake. Großes F, großes A, großes K, großes E. Ihnen fehlt der Anker. Sie haben, also für mich ist ein Osmani auf der 5, der also halb angeschlagen jetzt wohl spielt, ist nicht genug. Poirier ist weg. Papagiannis finde ich eigentlich als Lösung gut. Aber der Backcourt ist für mich zu stark. So. Also es ist... Kann Shane Larkin über eine ganze 38-Saison-Spiele-Saison verteidigen auf dem Niveau, wie wir ihn zum Beispiel verteidigen haben sehen bei einem Fieberturnier? Nein. Sollte er das tun müssen? Auch nein. Es sind zu viele Meilen. Aber wenn ich den Kader sehe, Bab, Cordinier, das ist für mich zu viel defensive Qualität. Und ich schreibe das jetzt nochmal dem großen Kaderumbruch zu, dem sich noch in ihren einfach die Trainingsmöglichkeiten, die all dieses ganze taktische, die taktische Geschichte, das wird nicht so bleiben, auf keinen Fall. Niemals.
Nicola Babs Saisonstart, die Counting Stats sehen jetzt nicht außergewöhnlich aus. Das sieht alles relativ normal aus, wirft auch von der Dreierlinie 37%. Seine defensiven Indikatoren bislang sind ziemlich schlecht. Muss man jetzt wahrscheinlich, kann man so anhängen als kleine Frage. Gibt's einen Grund, wieso Nicola Babs Defensive auf einmal abfallen sollte? Oder nein, ist das auch einfach fake? Nicht.
Nee.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass wir Efes noch deutlich verbessert sehen werden in dieser Saison und dass dieser Start nicht unbedingt ein Indikator dafür ist, wie es weiterlaufen wird. Okay, Nummer 3. Sylvain Francisco, 38,6% von der Dreierlinie. Ich lese dir nochmal seine Würfe von außen aus den vergangenen 3 Saisons vor. Letzte Saison 34,2%. Davor 35,4, allerdings bei sehr oder relativ geringem Volumen bei den Münchnern. Und davor, bevor er nach Bayern zu Bayern kam, war über seine Karriere bei um die 31% in der Saison davor. Jetzt aktuell an die 40. Per, ist das echt? Ist das fake? Oder wir wissen es nicht.
Das ist echt. 100% echt. 100% echte Gefühle. Ja, ist eine der, also ey, für mich sieht der Wurf der Jumper so aus, es ist für mich fast eine Frage des, wie viel schlechter am Ende der Wurf um muss er nehmen. Wenn du jetzt argumentieren möchtest, dass Žalgiris Offense besser ist als, auf jeden Fall als, keine Ahnung, als im letzten Jahr, als und das vielleicht dafür sorgen sollte, dass seine Wurfqualität über die Saison ähnlich hoch bleibt, dann wird er, also für mich ist das ein 38%iger Dreierwerfer einfach, wenn ich ihn sehe. So. Einfach ist das. Für mich keine Überraschung.
Inwiefern macht allein diese Tatsache Sylvain Francisco zu einem Spieler? Ich meine, du hattest ihn sowieso so, wenn ich das Gefühl ausdrücken darf, dass ich da, wenn du über ihn redest, hab. Du hattest ihn sowieso immer schon sehr, sehr hoch in deiner Einschätzung, auf deiner Liste. Ich glaube, höher wahrscheinlich auch als viele andere. Macht das, diese Tatsache allein, dass er seinen Wurf, er trifft aktuell 64% seiner Catch-and-Shoot-Dreier. Aus dem Dribbling 27%. Also da sind wir noch ein bisschen wackelig. Macht allein die Tatsache, dass der Wurf konstanter wird, wenn es denn so bleibt, ihn zu einem Spieler, den wir nochmal in eine andere Kategorie in der Euroleague einteilen müssen?
Ja, für mich ist er diese, ist er in die Kategorie einfach einer der, was ich, 5 explosivsten Scorer. Wie gesagt, der erste Schritt geht erstmal ein paar Jahre nicht weg, der ist da. Das heißt, er kommt in die Zone, wann er möchte. Du musst ihn, du kannst ihn nicht verteidigen. Also, er ist einer dieser Spieler, der nicht zu verteidigen ist. Er hat ein anderes Selbstbewusstsein, er hat dann eine bessere Entscheidungsfindung. Er ist selten so super wild und das kommt ja dann irgendwie mit so einem, dieser kometenhafte Aufstieg war, glaube ich, einfach was, was wir so nicht kannten. Also, wir kennen keine Spieler, die auf einmal mit 25, 26 auf der Bühne auftauchen. Und vorher noch irgendwie gefühlt bei drittklassigen griechischen Teams in der Versenkung verschwunden sind, die nicht durch diese ganzen Jugendnationalmannschaften gelaufen sind. Und gefühlt einfach aus dem Nichts fügt sich sowas. Und dass da nochmal Lernkurve drin sein würde in 3 Euroleague-Saisons, ist, glaube ich, auch klar für gewesen. Und nochmal das Rohmaterial, was sofort schon von Tag 1 da war, ist so brutal, dass wenn alles andere so ein bisschen geschliffen wird, dann ist das einfach eine richtige Waffe. Und das ist er dieses Jahr.
Sylvain Francisco, also echt. Wir kommen zum nächsten explosiven Scorer. Per Nadir Ifi. 22 Punkte. Im Schnitt, also nicht im Spiel, im Schnitt. 42% aus dem Feld, 36,1% von der Dreierlinie. Er ist aktuell der profilierteste Scorer der Euroleague. Ist das echt, ist das fake oder wir wissen es noch nicht?
Also ich glaube schon, dass er einmal auch ein Monsterloch haben wird. Ich glaube, es gibt dieses Gefühl von, oder dieses erste Jahr als das jeden Abend tun müssen. Dieses rein- und rausfaden, nicht an der Seite von einem TJ Shorts spielen und so weiter, das sorgt dafür, dass du irgendwann mal in eine Wand läufst und wo du einfach der Tank so ein bisschen leer ist. Aber am Ende sind das ja auch das wieder keine Prozentsätze, die verrückt sind. Dann ist es einfach eine Frage von, wie oft hat er den Ball in den Händen? Und ich glaube, das ist ein Stück weit fast ein übergeordnetes Thema aktuell. Wenn wir da einmal die Klammer aufmachen, ich weiß nicht, wie du abgenutzt bist von 50-Punkte-Spielen. Wir hatten das, glaube ich, schon mal als Thema auch hier in dem Podcast, dass man einfach, was ist so, dieses 60 ist das neue 50 oder sogar 70 ist das neue 55. Und die Skillsets der Spieler sind jetzt einfach so, dass es für mich keine so große Frage mehr ist. Also 36% von der Dreilinie zu schießen, bei denen, ja klar, es sind unglaublich schwierige Würfe, aber die Skillsets der Spieler, es gibt sie jetzt einfach von Menschen, die das machen. Und Benny hat mir auch geschrieben, ey, ihr müsst über die 52 Punkte sprechen in der BBL. Und ich war so, ich habe dazu keinen Take. Also ich hab dazu nichts. Ich habe auch nichts, wow, es ist, und ich bin auch nicht berührt. Ich bin nichts, das hat seit 40 Jahren keiner gemacht. Und trotzdem gucke ich mir das an und denke, ja, jemand schießt 9 von 11 von der Dreierlinie. Vor 20 Jahren waren das halt Menschen, die 10 Dreier treffen konnten, hießen Hearl Beecham und Gerd Kullermeh. Oder Mike Koch. Die hatten halt nicht noch Offhand-Floater, Finishes von allen Seiten, Stepbacks, Regelwerk. Die hatten keinen Gather-Step. Die hatten nicht dieses ganze, die haben nicht Stepbacks geschossen, seit die 3 sind. Also, und du hast halt jetzt Spieler, die früher Slasher gewesen wären, super Athleten, die einfach, keine Ahnung, 10-mal in der Freiwurflinie gewesen wären, die jetzt aber einfach auch 10 Dreier schießen können, wenn sie also das grüne Licht haben. Und für mich war das Krasseste einfach dieses, auch so ein bisschen dieses, was so die Luft daraus genommen hat. In der gleichen Woche, Luca macht 49 für die Lakers. Und wir sind alle so, hui, 49 Punkte für die Lakers, wow. Dann tut die Hand weh, er setzt aus, Austin Reeves macht 50 oder macht 51 im nächsten Spiel. Es ist einfach so, Ja, es ist Opportunität. Es gibt genug Spieler, die das jetzt können, die einfach die Fähigkeiten haben, gerade durch die Stepbacks von der Verteidigung weg. Das kannst du nicht doppeln. Du hast einfach die Möglichkeit, wenn du den Ball oft genug in der Hand hast, weil die Spieler so gut sind, einfach 50 zu machen. Und das ist für mich fast ähnlich. Hi-Fi mit dem, mit Platz, wenn die Mannschaft nicht anfängt, wie Shorts zu verteidigen, wo einfach Shorts wurde gedoppelt. Also nochmal, Shorts wurde letztes Jahr phasenweise, egal wo er war, gedoppelt. Das gab es. Wir haben das uns nicht entschlossen, Spieler, die 1,65 Meter groß sind, 10 Meter vom Korb weg einfach anzulaufen mit einem Doppel. So. Und das ist es aber jetzt so, weil sie einfach, weil die Skillsets so hoch sind, so brutal sind. Und deswegen ist auch, dass hier viel 20 machen kann, also es werden 20. Es werden nicht 22, es werden 20. Weil er irgendwann einmal 3, 4 schwache Spieler hintereinander hat und nicht trifft. Aber so, das ist es, was es ist.
Shoutout an der Stelle an Chris Clemens. 52 Punkte für die EWE Baskets Oldenburg. Ehemaliger, er hat auch Houston Rocket Spieler. Er hat auch genau dieses Profil.
Er hat auch in der G-League schon mal 52 gemacht. Ja, er ist einfach jemand, der so. Er hat halt alles. Er hat halt Physis, er hat seine kleinen Push-Shots, er hat das alles. Und dann schießt er mal 9 von 11. So. Es ist halt einfach. Ja.
Ja, hat auch dieses TJ Shorts-Profil so ein bisschen. 1,75 war so ein Wahnsinnsscorer. Ich erinnere mich noch dunkel am College. Ansonsten, ich habe es auch nicht gesehen. Also dementsprechend kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Aber das ist ganz interessant, weil uns das philosophisch überleitet so ein bisschen zum nächsten Thema. Ich wusste nicht genau, wie ich das verpacken soll. Dementsprechend ist das jetzt alles so ein bisschen, es ist so, wie ich Weihnachtsgeschenke einpacke. Also es ist einfach das Geschenk und dann ist so ein braunes Papier einfach so dumm geknüllt außen. Mhm. Weil es sind zwei in einem, so ein bisschen. Nummer 1, Paris Basketball stand jetzt da mit einer Pace von 80,2 Possessions pro Spiel, was für die Euroleague absurd ist. Das ist eine absurde, das ist drei Possessions mehr pro Spiel als das zweitschnellste Team. Es ist, glaube ich, auch nochmal 3 oder 4 Possessions schneller, als die Bayern letzte Saison gespielt haben. Es ist absurdes Tempo. Bei einer Offensiv-Rebounding-Quote von 40% der verfügbaren Offensiv-Rebounds holt dieses Team. Es riecht alles immer noch nach Thomas Isalo, obwohl wir 2 Coaches entfernt sind von Thomas Isalo. Und gleichzeitig, wenn wir einige tausend Kilometer weit wegreisen, sehen wir TJ Shorts bei Panathinaikos mit 6,9 Punkten im Schnitt, eine Usage von 23,6%, was für ihn so ist, als würde er den Ball gar nicht, als würde er gar nicht spielen im Vergleich zu den Vorjahren. Ich weiß nicht, wie ich es zusammenpacke, aber ist der Thomas Isalo-Effekt, bleibt der für immer? Ist das echt? Ist das fake? Wir wissen es nicht. Ist es jetzt einfach für immer so, wo Thomas Isalo war, da wird für immer so gespielt und es funktioniert einfach und ist TJ Shorts nur für so ein System gut? Das sind die kombinierten Fragen.
Wow. Da ist jetzt viel dabei. Also erstmal muss ja der Grenznutzen von Thomas Isalo muss abnehmen. Einfach, weil wenn irgendwann, also es gibt ja jetzt quasi wahrscheinlich eine gesamte Generation von Trainern, die für die das der Referenzpunkt ist. Also wieso nicht? Wenn du 25 bist und du coachst eine Regionalliga, eine zweite Regionalliga-Mannschaft in Oberhausen und du willst, als ich früher entschlossen, Trainer zu sein, wo würdest du hingucken, wo du sagst, okay, so möchte ich, also natürlich guckst du dahin. Natürlich ist es das gewesen für mich. Du guckst dir nicht mal die alten Größen an. Ich glaube auch nicht, dass die Leute Jelko Obradovic-Tapes studieren, sondern ich glaube, dass es jetzt natürlich die Isalos sind oder der Isalos, den du dir anguckst, weil das der Weg im Zweifel zur NBA ist. Das heißt, du wirst diese Elemente überall sehen und dann kann, muss es ja zwangsläufig sich auch ein Gewöhnprozess an allen, alle Verteidigungen, alle defensiven Rebounder, alle möglichen Menschen müssen sich an diese, an das gewöhnen. Auch wenn es natürlich nicht so einfach kopierbar ist, mir ist das schon klar. Also trotzdem ist es für mich völlig verwirrend, dass es aktuell funktioniert in Paris. Also für mich war es dieses Jahr das Jahr, wo es einfach vorbei ist. Andere Standorte hatten auch dieses Jahr, die Kreilsheim hatte beispielsweise eins, so ein Jahr, wo es gefühlt, jetzt war es weg und dann war es nun wirklich nur noch eine sehr seltsame Version von dem, was es mal war, und dann kippt es halt von einer Saison auf die nächste. Und ich habe felsenfest damit gerechnet, dass das dieses Jahr für Paris ist, auch weil der Kader für mich das nicht hergibt. Aber ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen. Also es ist ja auf jeden Fall nicht so, dass überall da, wo Iserlohn mal war, es noch weiter gelebt wird und weiter noch in den Gebäuden schlummert. Also wo würde es sein? Würde es im Standort sein, dass ein Standort das versucht? Also wäre zum Beispiel die These, dass ein Standort, der das so gesehen hat, sagt, wir können Iserlohn nicht mehr haben, wir wollen aber jetzt die nächste Iserlohn-Version und wir geben das von oben top-down runter aus Management, dass das unsere Spielart ist und wir suchen uns den nächsten Jünger, der das für uns umsetzt. Oder wäre es, ein Trainer kommt dahin und hat noch Spieler übrig von Iserlohn und sagt, ich habe jetzt Spieler, die das schon kennen, ich werde das jetzt genau so versuchen umzusetzen, weil die kennen das schon. Oder was, so, wo soll das sonst her, wo soll das, also wo ist das für dich? Ist das im Gemäuer, in der Halle, ist das im Trinkwasser oder ist das im Management oder ist es bei dem Rest Spielermaterial?
Na, es ist so interessant, weil du hast es schon angesprochen, in Kreilsheim kam dann Sebastian Gleim. Und Sebastian Gleim hat in seiner ersten Saison oder nach seinem Amtsantritt dieselbe Philosophie übernommen. Und es hat immer noch, es sah
sehr gut.
So
es war immer noch sehr gut für die
Fans. Es war immer noch sehr gut, ja. Genau. Ja. Und dann, wie du schon gesagt hast, ist der Effekt so ein bisschen abgeklungen mit der Zeit. Und irgendwann war es nicht mehr zu erkennen als, okay, hier ist die Iserlohn-Identität. Die ging dann nach Bonn und die ging dann nach Paris. Aber jetzt ist es einfach unter Thiago Splitter schon so gewesen. Und das ist ja jetzt die noch extremere Version. Die waren ja letzte Saison gar nicht so gut, was das Offensiv-Rebounding angeht. Ne? Das, was ja eigentlich den ganzen Kern dieser Strategie ausmacht. Und jetzt ist es einfach genau das. Und das verwirrt mich so, weil ich habe mir sogar in Vorbereitung für diesen Podcast, und das sind wirklich Tiefen, in die ich dann doch selten hinabsteige. Aber ich habe Francesco Tabellini ist der neue Head Coach seit dieser Saison, Mann aus Italien. Letzten zwei Saisons Head Coach bei Nymburk. Ich habe mir Stats der tschechischen Liga aus der vergangenen Saison angeguckt. Die haben so nicht gespielt. Der hat mit Nymburk nicht so gespielt. Es ist halt alles ein Profil eines normalen Basketballteams, nicht das Profil eines durchgeknallten Basketballteams im positivsten Sinn. Also muss es top-down sein. Also muss David Kahn ankommen und sagen, wir spielen jetzt so. Und dann, was für mich Wahnsinn ist, ist, wir verbinden mit Thomas Iserlohn ja immer diese übermenschliche Dedication, dieses, der prügelt jeden Spieler dazu, dass der das. Und scheinbar funktioniert das, dass wenn man das schon mal hatte bei sich, und es sind ja jetzt nicht mal mehr die gleichen Spieler, ne? Es sind nur noch wenige Spieler, die das schon unter Thomas Iserlohn erlebt haben. Aber wir nehmen einen anderen Coach mit einer eigentlich anderen Philosophie und wir haben unsere eigene und sagen ihm einfach, mach das so und es funktioniert. Warum? Warum funktioniert es? Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Natürlich verstehen wir es nicht, aber wir werden nicht, also es wäre sträflich, wenn wir nicht an dieser Stelle sagen würden, Sebastian Herrera, der Pistolero,
yes,
ist vielleicht
yes,
der Pistolero der Grund. Er macht 10 Punkte im Schnitt, Basti Ulrich.
Yes. Wir haben noch gar nicht über ihn gesprochen. Ja, richtig.
10 im Schnitt. Ich mache 17 in ein paar Minuten. Es ist der Pistolero.
42 Dreierversuche in 7 Spielen für Sebastian Herrera.
Nein, ich kann dir das nicht erklären. Also, der Shoutout sollte dich nicht rausbringen. Für mich ist es tatsächlich, muss es irgendwie eine Form von Top-Down sein. Aber dass es dann eben funktioniert, ist für mich, das ist Wahnsinn. Also, weil genau das Argument wäre gewesen, du kannst, erstmal ist die Installationszeit groß. Also, wenn du schon von Thorsten Tadda sprichst, ich ziehe ihn immer wieder heran. Er ist jemand, der dem harte Arbeit nichts ausmacht. Und wenn der sagt, dass die Vorbereitung unter Iserloh mit das Härteste war, was er mitgemacht hat in seiner Zeit, dann sagt mir das, weil du genau das machen musst. Du musst dich frei machen von dem, von den Referenzpunkten, die du sonst so an Trainingsintensität hast, von Sachen, von grundsätzlichem Verhalten, wie wenn der Ball jemand wirft und du läufst zurück, sondern du läufst nach vorne, anstatt zurückläufst, weil du sofort in den Rücken deines Mannes laufen sollst, um dieses Tagging abzuspielen. Also ganz viele Dinge, grundsätzliche Dinge werden in deinem Geist, Basketballgeist aufgebrochen, damit das funktioniert. Und das ist dann erstmal, dann wird es erstmal hässlich und dann irgendwann funktioniert es. Ein Trainer, dem nur gesagt wird, trainier bitte jetzt so wie Iserloh. Das wäre das genau das gewesen, wo ich gesagt hätte, dass genau das funktioniert nicht, weil du es mit dieser letzten Intensität den Leuten reintreiben musst. Und das muss ja auch in dir dann irgendwie vorher verankert sein, hätte ich gedacht. Also entweder ist das einfach nur das italienische Wunderkind oder es ist nur kurzfristig und in 2 Monaten ist es verpufft. Aber das ist super, wie du sagst, das ist eine der spannendsten Geschichten tatsächlich in der Euroleague.
Shoutout übrigens an der Stelle auch an Thiago Splitter, der Interims-Headcoach jetzt bei den Portland Trailblazers.
Danke. Es ist der einzige Punkt, wo ich, du hattest, ich hatte dir gesagt, den musst du mir hinlegen.
Ja.
Weil es gab ja diesen riesigen Wettskandal in der NBA gerade. Das heißt, ja. Ich weiß nicht, wer das nicht mitbekommen hat. 2 Spieler wurden quasi jetzt hops genommen vom FBI. Terry Rozier, der bei den Unregelmäßigkeiten aufgetaucht sind. Also viele Leute haben darauf gewettet, dass er dann irgendwie an einem bestimmten Spiel wenig Punkte macht oder wenig Minuten spielt, wie auch immer. Und das war so groß quasi, dass es da kein Zufall irgendwie sein kann. Die NBA hat ihn gecheckt, da ist bei nichts rausgekommen, aber das ist so, wie auch immer, juckt mich nicht. Viel spannender ist natürlich, was jetzt mit Chauncey Billups passiert, wo sich die Geschichten reichen bis zu, also dass er selber auch in einem illegalen Pokerring beteiligt sein soll, wo mit Röntgentischen und gezinkten Karten und irgendwelchen Kontaktlinsen, die irgendwie mit irgendwelchen Farben versehen sind, um andere Karten zu erkennen. Also wirklich James Bond Mafia Shit einfach. Hier ist mein Punkt und ich glaube, das ist eine der Beobachtungen, die ich sonst noch nie gesehen habe und deswegen ist es mir wichtig, dass ich jetzt hier rauskriege. Als Thiago Splitter letztes Jahr gesagt hat, er möchte nicht mehr Paris Basketball trainieren, um 2. Assistenztrainer bei den Portland Trailblazers zu werden, da bin ich schon drüber gestolpert. Ich schwöre es dir. Ich dachte,
wow.
Okay, du warst jetzt ewig Assistenztrainer in der League. Du kommst drüber und kriegst einen Headcoach-Job in Paris, die sich tendenziell vielleicht auch noch irgendwann Richtung NBA Europe entwickeln. Es ist einfach Paris, du bist erfolgreich, du übernimmst dieses Projekt und jetzt gehst du und nimmst einen Job an als 2. Assistenztrainer unter Chauncey Billups. Nimm Trainer, der allem Anschein nach, wenn du diese illegale Seite rausschmeißt, wo wir denken, der ist, was hättest du gedacht, wie lange wird der Blazers Headcoach sein? Chauncey Billups,
so lange
in der League. Der ist da 15 Jahre. Und sein Bester, irgendwie einer seiner Spezies, ist quasi noch in der Rangliste vor Thiago Splitter. Es gab noch einen Assistenztrainer, dem der Job von Chauncey Billups angeboten wurde, als erster, der ihn nicht angenommen hat, aus Loyalität zu Chauncey Billups. Also es gibt da einen, der von der Altersstruktur da ewig sein wird. Und dann gibt es noch einen 2. und du entscheidest dich, Euroleague Headcoach Job Paris zu verlassen, um dahin zu gehen. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Thiago Nu, er wusste, was auf ihn zukommt. Wir haben übrigens auch bei uns in Magenta haben wir Menschen, die sagen, es gibt schon seit 2019 Pokergerüchte rund um diese ganze Geschichte und dass Spiele geschoben werden. Oder noch schlimmer, er hat im FBI angerufen. Thiago hat gesagt, hallo Leute, so wie auch immer. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass er einfach jetzt so richtig, so Hupsi Daisy, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Thiago Splitter. Basti Ulrich.
Wow. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Ich meine, es ist die ultimative Basketballverschwörungstheorie.
Wenn jemand anonym anruft im FBI, der von den Röntgen-Pokertischen erzählt hat, dann werde ich fragen, hatte der Mann einen portugiesischen oder einen hat er so einen Akzent gehabt? Was haben Sie da rausgehört?
Es wäre auf jeden Fall sehr ironisch, wenn der wegen Pokerspiel verhaftete Chauncey Billups so um seinen Job ausgepokert worden wäre von Thiago Splitter. Ja, Thiago Splitter ist sehr clever. Ist ein sehr, sehr cleverer Mann.
Er ist auch ein integrer Mann, so wie das, was wir sehen. Aber ich wollte es zumindest mal, nur mal so in den Raum werfen.
Integer ist ja auch wieder eine philosophische Diskussion. Moralität hat ja immer mehrere Seiten. Und viele Portland-Fans sind, glaube ich, nicht so unglücklich darüber, dass Chauncey Billups verhaftet wurde. Die hätten ihn gerne auch schon für Verbrechen am Basketball verhaftet in der vergangenen Saison. Ich habe nichts hinzuzufügen zu dieser Theorie, außer dass sie großartig ist. Also bitte verbreitet das in alle Welt. Verschwörungspair, krass. Crazy. Ich hatte noch irgendwas dazu zu sagen, aber ich habe es vergessen über meinen Schock darüber, wie sehr ich an diese Verschwörungstheorie glauben möchte.
Come on! Thiago, okay. Immer mit seinem Saubermann-Image so, wer weiß.
Ich habe noch, erreichen langsam die Stundenmarke. Mhm. Dementsprechend habe ich noch zwei schnelle. Ich habe noch zwei Quick and Dirties. Eigentlich drei. Ich weiß nicht. Machen wir mal den einen, den können wir, glaube ich, sehr schnell abhandeln, weil wir ihn auch schon thematisiert haben. Aber es ist ja, wie gesagt, Zeitumstellung bei meinen Stats und dementsprechend muss ich es jetzt ernst nehmen, offiziell, laut meiner eigenen Logik. Tyler Dorsey, 17,2 Punkte im Schnitt, 35,6% von der Dreierlinie, hat die zweithöchste Usage im Team bei Olympiakos Piraeus. Ist das echt, ist das fake oder wir wissen es nicht?
Ich muss jetzt auf meinem Hügel bleiben. Wenn ich schon den Vasa-Micic-Shit essen musste, kann ich nicht auch noch den Tyler Dorsey-Shit essen. Deswegen sage ich, ich bleibe auf meinem Hügel. Er wird einen Punkteschnitt haben am Ende der Saison von 9,3.
Wow. Okay, quick and dirty. Wir hatten ihn schon, dementsprechend machen wir das, belassen wir es einfach bei der Kürze. Mein nächster. Weißt du, wer? Das ist jetzt eine unfaire Quizfrage. Auch wieder, weil ich vorbereitet bin und du nicht. Der effizienteste Offensivspieler der Liga, der Euroleague im Jahr 2025, also in der neuen Saison. Wer ist der effizienteste Offensivspieler? Normalerweise
schreibt man immer Vesenkov, aber Vesenkov ist es offensichtlich nicht, wenn du das so sagst. Weiß ich nicht.
Ich gebe dir seine Punkte pro Possession, wenn er an der Offensive beteiligt ist. Sind 1,756 und er hat keine kleine Sample Size. Er ist viel beteiligt.
1,7, das ist ja ein Wert, den gibt es nicht. Er macht gefühlt immer zwei Punkte, wenn er den Ball kriegt.
Ja,
wir sollten ihm öfter den Ball geben.
Ja.
Wer ist der Bursche?
Es ist ein Mann, der für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Es ist Daniel Theiss. Ist aktuell der offensiv effizienteste Spieler der Euroleague. Ist das echt? Ist das fake? Wir wissen es nicht.
Es ist echt. Es ist echt. Er ist jetzt wahrscheinlich, nicht nur, weil ein paar Leute verletzt sind, ist er der beste Center der Welt, oder? Das ist keine Diskussion.
Der Welt, der Euroleague.
Der Euroleague.
Sehr groß, sehr großer Fuß. Nikola Jokic, Victor Wembanyama, liebe Grüße. Ich sag's auch deswegen, ich meine Daniel Theiss, oder wieso ich die Frage stelle, ist, die Frage ist nicht, ist Daniel Theiss gut oder ist Daniel Theiss einer der besten Center der Euroleague, sondern ich assoziiere mit Daniel Theiss Rim Protection, ich assoziiere mit Daniel Theiss harte Screens, ich assoziiere mit Daniel Theiss natürlich auch die Fähigkeit, diesen kleinen Floater zu machen oder einen Dreier zu treffen. Ich assoziiere mit Daniel Theiss nicht einen Spieler, der aus Halbfeld-Possessions, also nicht mal in Transition oder aus Offensiv-Rebounds, sondern aus Half-Court-Possessions, zu Ende gespielt, die Defensive steht, 1,7 Punkte pro Ballbesitz erzielt.
Ja, okay, das ist 1,7, das ist vielleicht, das ist so, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich weiß nicht, was immer das, ob ich diese Antwortmöglichkeit bekomme. Aber ja, was mich wirklich interessieren würde, ist, ob für jemanden wie Daniel Theis, der ja lange in der League war, also 8 Jahre, glaube ich, in der NBA, Weltmeister schon war zu dem Zeitpunkt, ob der Dreier gegen die Türkei nochmal für ihn jetzt einfach für sein Unterbewusstsein, für sein Gefühl, wenn er irgendwo Abschlüsse hat oder wenn er spielt, ihm nochmal einen Boost gegeben haben. Und ich würde das glauben. Also ich kann mich erinnern, dass du selber einfach, wenn du große Würfe getroffen hast oder irgendwas nochmal passiert ist, dass du dann nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie auch immer nochmal so ein, das präsent ist irgendwie. Also das begleitet dich dann, weil du einfach über dich selber fast wie so rausgezoomt, du beobachtest dich und denkst, okay, ich bin anscheinend ein Spieler, der den Wurf nimmt und der den Wurf trifft. Und das hat einfach nochmal was absolut Bestärkendes. Und ich wäre überrascht, wenn er nicht auch das Gefühl hätte, dass dieser überragende Saisonstart was mit diesem Wurf zu tun hätte.
Individuell überragender Saisonstart, auch wenn Monaco noch so ein bisschen strauchelt, aber an der Stelle dann auch, ja, ich glaube auch, dass die Effizienz natürlich so hoch nicht bleiben kann.
Nein,
das spricht alles dagegen. Aber ich glaube schon, dass er in diesem System und in dieser Art, wie Monaco ihn einbindet, es sollte eine All-Euroleague-Team-Kampagne möglich sein für Daniel Theis. Ich finde ihn wirklich gerade offensiv, aber schon überraschend, überraschend gut, überraschend smooth. Auch ja, selbstbewusst, so wie du sagst. Bei Daniel Theis hat man immer mal wieder abschnittsweise das Gefühl, okay, er weiß jetzt gerade, es geht nichts und dann geht auch nichts. Und das ist er gerade überhaupt nicht. Und das ist aus deutscher Sicht sehr schön zu sehen. Dann würde ich sagen, beenden wir das Gimmick hiermit. Ich hatte noch einen deprimierenden. Soll ich den deprimierenden noch machen? Der ist jetzt auch, nachdem wir da Details besprochen haben, noch ein bisschen deprimierend hinten raus. Es ist Marcus Howard. Ich meine, er hat nur 4 Spiele gemacht, aber trotzdem in diesen 4 Spielen 2x0 Punkte, 7 Punkte im Schnitt, irgendwie 27% von der Dreierlinie. Und das sind ja all seine Würfe sind von der Dreierlinie, also.
Ja, wir hatten letztes Jahr dieses bizarre Saison, das ist was wir jetzt hier so schnell nicht auflösen können, aber das muss mal studiert werden, der Verfall oder dieser, was auch immer mit ihm passiert ist. Ich hoffe, also das ist ja auch kein alter Spieler, also er hätte diesen riesen Vertrag bekommen und dann gefühlt direkt im nächsten Jahr lief es nicht mehr. Von jemanden, der 20 im Schnitt macht, zu jemandem, der 7 im Schnitt macht in 1,5 Jahren, I don't know. Habe ich nicht. Okay. Also für mich ist keine körperliche Veränderung zu erkennen. Ich weiß nicht, ob er sich durch was durchspielt oder ob es nur zwischen den Ohren passiert. Aber ich wünschte, du hättest nichts gesagt, denn jetzt gehe ich mit einem schlechten Gefühl aus diesem Podcast.
Das wollen wir unter keinen Umständen, aber mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Chris Clemens, 52 Punkte für Oldenburg, keine Ahnung. Das war's, Peer, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich vergesse immer irgendwas Wichtiges und dann denke ich mir danach, fuck.
Nee, wir wollten ja als Letzte, wir hatten das Einzige noch, wenn es in der Euroleague jemand erwischt werden würde mit illegalem
Spiel,
mit Röntgentischen. Aber das war ja nicht spektakulär, weil du gesagt hast, es gibt nur eine Antwort und es ist Ergin Ataman.
Es ist natürlich Ergin Ataman.
Und damit hat sich die Sache auch erledigt.
Gibt es noch einen zweiten Kandidaten? Ich glaube nicht. Ich glaube, also der most surprising wäre vielleicht noch einer.
Thiago Splitter wäre genau derjenige, der dieses dreckige Scheme gelaufen hätte und man würde es nicht erwarten, weil er so ein freundlich dreinblickender Mensch ist.
Mich würde es bei Gordon Herbert schon auch extrem überraschen. Allein, dass der die Zeit aufbringt, um 8 Stunden an dem Pokertisch zu sitzen.
Ey, Röntgen, kann man dann irgendwie sieht man dann auch den Schniedel vom Gegner oder wie sieht das aus?
Und wenn ja, hilft einem das beim Pokern oder lenkt das eher ab?
Ah ja, so Nervositätsgrade, wo sich die Bälle gerade.
Man sagt ja immer, man soll sich, wenn man nervös ist, vor einem Publikum, das Publikum
nackt vorstellen. Ja, genau, vorstellen, der Gegner wäre nackt, ja, das ist richtig. Ja.
Da habe ich auch noch nie verstanden, wie das genau helfen soll. Also es würde mich, glaube ich, nur noch mehr durcheinander bringen. Aber naja. Okay, das war's für diese Woche. Abteilung Europameister. Wir fliegen wieder raus in die Euroleague. Es ist ja schon wieder Doppelspieltag. Dementsprechend sei der Hinweis noch getätigt. Am Donnerstag der FC Bayern Basketball beim Heimempfang der des ehemaligen Publikumslieblings Nummer 1, Carson Edwards, des ehemaligen Publikumslieblings Nummer 2. Naja, die Rolle hat er vielleicht nicht unbedingt inne. Karim Jallo. Auch der wird mit dabei sein. Das Ganze dann ab 20 Uhr bei uns bei Magenta Sport, begleitet von Alex Vogel und Lukas Schönmüller.
Mhm. Und wir fahren jetzt, ich fahre jetzt nach Chemnitz.
Chemnitz, richtig. Jetzt für alle, die den Podcast sofort...
Ulmerschwatzen, Wasserratzen, oi, oi, oi.
Sofort, die alle, die den Podcast sofort nach Erscheinen hören, denn es wird dann nur für ein paar Stunden aktuell sein.
Jena, morgen in Athen, Claudia Schiffer, finde ich gar nicht schön. Wir sind die Ulmer, wir sind die Spatzen, wir sind diejenigen, die immer wieder klatschen.
Ich habe das Gefühl, irgendwie... dass die Ansetzung von Per Günther als Experte bei dem Spiel mit Ulmer Beteiligung chaotisch werden könnte.
Ey, aber liebe Chemnitzer, nehmt mir das nicht. Ich werde alles tun. Ich bin sehr gespannt auf diese Herausforderung, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ein Spiel der Ulmer mache. Aber wir werden es herausfinden gleich.
Heute Abend also am Mittwochabend Chemnitz gegen Ulm. Ich glaube, ab 18.45 Uhr seid ihr drauf, oder? Ne, 18.50 Uhr? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie sowas. Ihr seht's in der App. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen.